Hallo und willkommen. Hier ist Tonspur Wissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und hier ist Ursula Weidenfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
In Baden-Württemberg wird gewählt und die Entscheidung für ein neues Landesparlament und natürlich für den neuen Ministerpräsidenten bedeutet auch für die Wirtschaft eine ganze Menge, weil die prägenden Industrien dieses Bundeslandes, das sind Autos und das ist der Maschinenbau, die stecken in einem tiefen Strukturwandel, von dem man eigentlich nur eines ziemlich sicher voraussagen kann: in 10 Jahren wird dieses Bundesland ganz anders aussehen als heute. Ich finde, das ist ein guter Grund, mal nachzufragen, wie die Politik eine solch tiefgreifende Transformation begleiten kann und muss, welche Fehler sie machen kann und natürlich auch, welche sie vermeiden sollte. Ein guter Grund also, den Wandel der ostdeutschen Wirtschaft nochmal zu analysieren und zu überlegen, was Baden-Württemberg daraus lernen muss. Der Experte dafür heißt Reinhard Grob. Er ist Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und er lehrt Volkswirtschaft an der Uni Magdeburg. Hallo, Herr Grob. Herr Grob, 35 Jahre Wirtschaftsförderung in der früheren DDR, 35 Jahre Wirtschaftsförderung in den neuen Ländern. Was haben wir erreicht?
Ja, ich meine, jetzt haben wir die blühenden Landschaften erreicht, die wir ursprünglich erreichen wollten. Ich denke ehrlich gesagt schon. Am Ende haben wir das erreicht, auch wenn es vielleicht oft nicht so wahrgenommen wird. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass die Wirtschaftsförderung in Ostdeutschland verschiedene, sehr unterschiedliche Phasen durchlaufen hat. Also man wollte sehr unterschiedliche Dinge erreichen. Angefangen mit direkt nach der Wiener Wiedervereinigung, da ging es, würde ich sagen, um 2 Punkte hauptsächlich. Das eine waren Infrastrukturinvestitionen. Also der Staat hat unwahrscheinlich viel ausgegeben, um die Infrastruktur in Ostdeutschland auf ein einigermaßen vergleichbares Niveau wie Westdeutschland zu bringen. Das war sehr erfolgreich.
Also das ist da gelungen. Waren wir, da können wir einen Haken dran machen.
Da können wir wirklich einen Haken dran machen. Das ging auch recht schnell. Also am Ende war diese Phase schon so Mitte der 90er Jahre, 96, 97, also noch nicht mal 10 Jahre nach Wiedervereinigung, mehr oder minder abgeschlossen. Also es war eine außerordentliche, erfolgreiche, wenn ich mal sagen soll, konzertierte Aktion in Ostdeutschland, das Straßennetz, das Schienennetz, die Telefoninfrastruktur, die ja kaum existent war, tatsächlich auf Westniveau zu bringen. Zweiter Punkt war eben, Beschäftigung zu erhalten. Da hat man dann sehr viel Subventionen an Unternehmen gezahlt, unter der Bedingung, dass sie ihre Beschäftigten erhalten. Also, dass sie die Leute nicht freisetzen. Das war insofern vollkommen nachvollziehbar, als dass eben wir hier von Arbeitslosenquoten von 25-30% in der Spitze geredet haben. Und ich würde sagen, da hat man schon einige, jetzt natürlich ist man hinterher immer schlauer, aber schon einige Fehler gemacht. Also es hat erstens die langfristige Konsequenz gehabt, dass die Produktivität in Ostdeutschland logischerweise weit hinter der in Westdeutschland zurückgeblieben ist. Also wenn Sie Unternehmen Geld dafür geben, dass sie zu viele Mitarbeiter haben, dann sind sie weniger produktiv. Und da sehen wir am Ende doch einige der langfristigen Wirkungen von solchen Subventionen unter der Bedingung, dass man Beschäftigung hält. Man hat auch wahrscheinlich den Fehler gemacht, Unternehmen erhalten zu wollen. Die Politik hatte das Ziel, Ostdeutschland in ein Mini-Westdeutschland Stand 1989 zu verwandeln. Ohne zu bedenken, dass sich Westdeutschland gleichzeitig dramatisch verändert hat in diesen 10 Jahren. Man hat also sozusagen ein Idealbild, ein Bild einer Wirtschaft vor Augen gehabt, was so in der Form in Westdeutschland gar nicht mehr existiert hat. Also es sind in diesen 10 Jahren nach der Wiedervereinigung in Westdeutschland mehr Industriejobs verloren gegangen, verschwunden aufgrund des Strukturwandels, als in Ostdeutschland. Gleichzeitig sind aber ganz viele Dienstleistungsjobs, unternehmensnahe Dienstleistungsjobs, IT, diese ganze Entwicklung damals. Und durch die Subventionen in alte Strukturen hat man die Entwicklung dieser Dienstleistungsjobs ein Stück weit verhindert. Was ich damit sagen will, ist, dass man dass in Westdeutschland ein großer Strukturwandel stattgefunden hat, den man versucht hat, in Ostdeutschland ein Stück weit zu verhindern. Also ein Modell der 80er Jahre, Deutschland ist Industrieland und deswegen muss Ostdeutschland jetzt auch Industrieland sein, statt zu sagen, die Zukunft liegt aber in der IT, in der Softwareentwicklung, in solchen Dingen.
Das heißt, man hat den Wandel, der in Westdeutschland stattgefunden hat, nicht erkannt und hat in Ostdeutschland praktisch die Schere zwischen der West- und der ostdeutschen Wirtschaft vergrößert, anstatt sie zu schließen.
Man hat sie jedenfalls weniger schnell geschlossen, ja, würde ich so sagen.
Jetzt kommen wir zur dritten Phase. Also die erste Phase war Infrastruktur, die zweite war Industriearbeitsplätze erhalten. Die dritte ist ja genau das, was Sie eben gesagt haben, der Versuch, in Zukunftstechnologien zu investieren, in erneuerbare Energien, Chips, in Batterien und Ähnliches. Ist das gelungen?
Naja, der Staat ist notorisch schlecht darin, Zukunftstechnologien zu identifizieren. Er identifiziert die Zukunftstechnologie immer dann, wenn sie schon nicht mehr Zukunft ist. Also Beispiele in Ostdeutschland gibt es natürlich reichlich. Also Solar Valley in Bitterfeld ist so das klassische Beispiel, wo man relativ stark versucht hat, mit Subventionen Solarpanelproduktion in Deutschland zu generieren. Das ist gescheitert. Dann gab es natürlich diese Chips-Sachen, wie Sie wissen, wo man versucht hat, mit Subventionen Chips-Produktion nach Deutschland zu holen. Das ist ein bisschen gemischtes Bild. TSMC in Dresden ist eher wahrscheinlich, also noch ist das zu früh, das zu sagen, aber ist wahrscheinlich eher eine Erfolgsgeschichte im Sinne von, dass es dort eben schon einen starken Elektronik-Cluster gab. Und immer dann, wenn der Staat etwas versucht anzusiedeln, wo es schon einen starken Cluster gibt, ist es erfolgreicher. Das gilt allgemein. Also da gibt es viele Studien dazu, die eben das zeigen, dass wenn schon man versucht, etwas anzusiedeln, dann tut man es bitte da, wo schon eine gewisse Infrastruktur ist. Das war ja nun in Magdeburg überhaupt nicht der Fall. Da war gar keine Elektronikindustrie. Es war vollkommen neu auf der grünen Wiese. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es da auch nicht wirklich erfolgreich gewesen wäre.
Aber für das Chemiedreieck würde das genau gelten, nicht? Dass man da investiert oder da fördert, wo eine Kompetenz schon da ist, wo auch dazu geforscht wird, wo schon Unternehmen sind. Und wenn man dort Wirtschaftsförderung betreibt, dann entstehen da hochproduktive Arbeitsplätze.
Chemieindustrie ist anders von anderen Industrien im Sinne von, dass sie sehr miteinander vernetzt ist. Also wenn ich irgendwo ein Produkt produziere, dann entstehen da Abfallchemikalien, die dann woanders weiterverwertet werden können in eine andere Chemikalie und so weiter. Ich bin kein Chemiker, aber das heißt, das ist ein extrem vernetztes System von Unternehmen, die alle rechtlich unabhängig sind, aber alle miteinander verbunden sind durch irgendwelche Pipelines, irgendwelche Verbindungen. Und diese Infrastruktur, die das Ganze tatsächlich überhaupt erst effizient macht, die gibt es eben in Ostdeutschland. Ich will mal ein Beispiel geben, auf wovon wir hier reden im gewissen Sinne. Also eine der ganz großen Chemieunternehmen hier im Chemiedreieck war Buna, wenn Sie sich erinnern. Plaste und Elaste aus Schkopau, wo also mit Kohle Plastik hergestellt wurde. Im Westen wurde das mit Erdöl getan. Also das ist eine Carbidchemie, es sind andere Methoden, es ist außerordentlich umweltschädlich, war einfach nicht wettbewerbsfähig. Und dann gab es so ein bisschen die Frage, erhalten wir jetzt den Produktionsstandort oder erhalten wir die Forschung und Entwicklung bei Buna? Und die Entscheidung, die man damals getroffen hat, war, wir müssen irgendwie die Produktion erhalten. Und dabei hat man die Forschung und Entwicklungsabteilung von Buna, die Mitarbeiter da, hoch ausgebildete Leute, die mit sehr kreativen Lösungen arbeiten mussten, weil sie bestimmte Dinge nicht hatten und so weiter, die hat man am Ende gehen lassen. Die sind alle blitzschnell bei BASF und Bayer untergekommen. Und man hat sich auf die Produktion konzentriert. Und sehr teuer übrigens. Also da sind dann bei Buna am Ende rund 3.000 von 30.000 Mitarbeitern erhalten worden zu einer Subventionskosten pro Mitarbeiter von 1 Million. Also Man hat pro erhaltenen Arbeitsplatz 1 Million Subventionen gezahlt. Und da stellt sich jetzt wirklich schon die Frage, ob diese 1 Million nicht anders besser investiert pro Arbeitsplatz gewesen wäre. Also hätte man den Leuten, diesen Forschungsmitarbeitern einfach 1 Million gegeben, wäre wahrscheinlich mehr entstanden, als das jetzt der Fall war.
Wenn die sich mit der Million selbstständig gemacht hätten.
Weil sie sich mit der Million selbstständig gemacht hätten. Und im Moment sitzen wir so ein bisschen genau in der gleichen Falle. Also wir neigen dazu zu sagen, wir müssen Produktion erhalten, aber kümmern uns vielleicht nicht genug darum, Forschungskapazitäten, Entwicklungskapazitäten zu erhalten.
Wenn wir jetzt uns die Frage stellen, was haben wir denn gelernt aus der Wirtschaftsförderung der DDR oder der ehemaligen DDR-Wirtschaft und gucken jetzt auf die möglichen neuen Krisenbranchen der Zukunft. Die sind weniger in Ostdeutschland als in Westdeutschland und die sind vor allem in Baden-Württemberg, da wo die Autoindustrie, der Maschinenbau besonders leiden, einmal unter den weltwirtschaftlichen Verwerfungen, aber auch unter eigenen Fehlentscheidungen. Wenn Sie jetzt Wirtschaftsberater in einem neu gewählten Kabinett in Baden-Württemberg wären, was würden Sie denen raten? Was kann man lernen aus Ostdeutschland?
Man kann lernen, dass die erhaltenswürdigen Teile dieser, ich nenne das jetzt mal alte Industrie, meist die Forschungsteile sind und nicht die Produktionsteile dieser Geschichte. Das heißt, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir in Baden-Württemberg Rahmenbedingungen schaffen, sodass aus diesen Forschungsabteilungen der Autoindustrie, aus diesen Forschungsabteilungen der Zulieferindustrie, aus diesen Forschungsabteilungen der Maschinenbauindustrie neue Produkte entstehen, die unter den Rahmenbedingungen der relativ hohen Lohnkosten, die wir haben, relativ hohen Energiekosten, die wir haben, daran wird sich also leicht nichts ändern, dass unter diesen Rahmenbedingungen da etwas Neues entstehen kann aus dem Alten. Darauf sollte sich die Politik konzentrieren, statt zu sagen, wir wollen auf Teufel komm raus jetzt die Produktion von Autos erhalten in Baden-Württemberg.
Aber wenn man das nicht tut, dann bricht eine Struktur zusammen mit zigtausenden von Arbeitsplätzen direkt, aber ja indirekt auch noch mal viel mehr. Die Zulieferindustrie spielt ja eine große Rolle und das, was Sie eben für die Chemie gesagt haben, eben diese Clusterung, dass man Wissen, Fertigung, Ausbildung, Verbünde in einer Region hat, das spielt ja bei Maschinenbau und Autoindustrie doch auch eine Rolle.
Aber eine viel geringere Rolle. Also das ist weniger, diese Unternehmen sind weniger direkt vernetzt durch eine Pipeline zum Beispiel. Das ist richtig, was Sie sagen, im Sinne von, dass das eine schwierige politische Entscheidung ist, jetzt aus verschiedenen Gründen. Also das sind natürlich auch alles Wähler. Und außerdem haben diese Unternehmen auch sehr viel Lobby-Einfluss auf die Politik. Dazu sagen, wir lassen jetzt bestimmte Unternehmen scheitern und vertrauen darauf, dass die Rahmenbedingungen gut genug sind, dass etwas Neues entstehen kann. Die Politik braucht im Moment vor allem Mut zu sagen, dass sie Veränderung annimmt. Und denn wenn sie das nicht tut, wenn sie also jetzt mit viel Geld versucht, existierende Stahlunternehmen oder andere wahrscheinlich ineffiziente Produktionsstätten zu erhalten, dann verhindert sie damit ein Stück weit etwas Neues entstehen kann, weil sehr hochqualifizierte Menschen dann da weiterarbeiten werden, weil das Kapital dann dahin geflossen ist und nicht in neue Unternehmungen.
Und wenn man auf die früheren Werftstandorte guckt oder auf das Ruhrgebiet mit seiner Eisen- und Stahlindustrie, auch seiner Autoindustrie, dann ist ja da die Industrie inzwischen nicht mehr vorhanden. Aber was Neues ist auch nicht da. Was macht Sie so zuversichtlich, dass das woanders besser funktionieren kann? Und in Ostdeutschland hat es ja an den Stellen, wo früher viel Industrie war, auch nicht funktioniert. Da gibt es ja auch nicht eine blühende Existenzgründerwirtschaft oder Ähnliches.
Ja, also es gibt es allgemein natürlich in Deutschland nicht. Also wir haben allgemein Schwierigkeiten, also viele andere Länder auch. Also auch die Amerikaner haben damit Schwierigkeiten mit Detroit und dem Mittleren Westen und so weiter. Das ist jetzt nicht ein deutsches Phänomen. Aber ich glaube schon, dass es richtig ist, wenn ich sage, dass wenn wir versuchen, das Elend hinauszuzögern, wenn wir Industriemuseen irgendwo da kreieren, also eigentlich völlig ineffiziente Unternehmen, die immer noch irgendwie was produzieren und auch viele Leute beschäftigen, aber mit Steuergeldern am Ende nur über Wasser gehalten werden, dass wir damit eben den Prozess verzögern und teurer machen. Und ich glaube, dass das im Ruhrgebiet zumindest wahrscheinlich zutrifft, dass wir da sehr viel, also durch den Kohlepfennig, durch die ganze Bergbauindustrie, die am Ende auch nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig war, dass wir da ein Stück weit eben Sachen verhindert haben, dass Neues entstehen konnte. Inzwischen würde ich schon sagen, dass im Ruhrgebiet eine ganze Menge neu entstanden ist, auch vielleicht so ein bisschen unterm Radar. Lassen Sie mich noch mal einen anderen Punkt machen, den wir bis jetzt nicht besprochen haben oder nicht so sehr besprochen haben. Und das ist, dass das Ganze auch eine ganze Menge mit Geografie zu tun hat. Also es ist so, dass diese neue Art von Jobs, also diese IT-Jobs und diese, was Sie wollen, diese Art von neuer Ökonomie, wie das mal hieß, dass die disproportional eben in urbanen Räumen entstehen. Das ist so. Also die entstehen in Berlin, in München, in Frankfurt, in Hamburg und nicht so sehr auf dem Land. Das ist anders als bei Fabriken. Eine Fabrik können Sie auch irgendwo auf dem Land bauen wollen, weil da Platz ist, weil da das Wasser, genug Wasser haben und so weiter. Also, und diese neuen Jobs entstehen da aber nicht, sondern die entstehen eben in den urbanen Räumen. Und Ostdeutschland hat natürlich einen geografischen Nachteil gegenüber von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist wahnsinnig viel dichter besiedelt als Ostdeutschland. Und außerdem hat Baden-Württemberg eine wahnsinnig viel ausgebautere Wissenschaftslandschaft und Forschungslandschaft, aus der etwas entstehen kann. Insofern kann man in der Hinsicht schon sehr viel optimistischer sein, was Baden-Württemberg angeht. Aber auch in Ostdeutschland sieht man das. Also wenn man sich Berlin anguckt und den Speckgürtel um Berlin, in Brandenburg, Leipzig, Halle, Dresden, in den urbanen Räumen entsteht eine ganze Menge. Die am schnellsten wachsenden Gegenden Deutschlands sind in Ostdeutschland, genauso wie die am schnellsten schrumpfenden Gegenden auch in Ostdeutschland sind. Also Ostdeutschland ist weit davon entfernt, homogen irgendwie jetzt ein Problem zu sein. Und ich kann mir deswegen vorstellen, wenn ich das vergleiche, dass Baden-Württemberg da tatsächlich bessere Ausgangsposition hat, als Ostdeutschland das hat. Da ist einfach mehr kritische Masse an hoch ausgebildeten Leuten, die alle dann irgendwas hoffentlich machen wollen würden.
Nun wird ja in diesem Jahr in Baden-Württemberg gewählt, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Was würden Sie denn den Wirtschaftspolitikern raten? Man kann doch nicht sagen, wisst ihr was, ihr auf dem Land, ihr habt nun mal die blödere Karte, ihr zieht entweder um oder ihr werdet arbeitslos.
Ja gut, ich meine, die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist ja nun historisch niedrig sozusagen. Also wir reden eben nicht mehr von 25% Arbeitslosigkeit. Also die Leute wählen, so wie wir das in unseren Studien untersucht haben, wählen AfD nicht deswegen, weil es ihnen persönlich schlechter geht, sondern eher, weil sie das Gefühl haben, ihnen werden Sachen versprochen, die nicht passieren, weil sie das Gefühl haben, die gegenwärtige Regierung löst keine Probleme, und weil sie das Gefühl haben, dass es irgendwie allen anderen, also insbesondere Flüchtlingen oder anderen Leuten, irgendwie wäre viel besser geht als Ihnen selber.
Na, das, aber Herr Grob, das wollte ich gar nicht bestreiten und ich wollte es auch gar nicht ins Zentrum rücken, sondern ich wollte nur fragen, heißt es, dass man Wirtschaftspolitik jetzt nur noch für die urbanen Räume macht und die anderen in irgendeiner Form abfindet?
Naja, ich habe da schon öfter dazu gesagt, dass am Ende eine zentrale Wirtschaftspolitik, die sagt, Fabrik gut, keine Fabrik schlecht, tatsächlich nicht funktioniert für die ländlichen Räume. Sondern ich glaube, dass jeder ländliche Raum ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal hat. Aber dass der Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium nicht unbedingt weiß, was dieser Vorteil ist, sondern lokal der Bürgermeister vielleicht weiß oder die lokalen Menschen wissen, was die sind. Und dass man, wenn überhaupt, Förderprogramme so gestalten muss, dass da dieser kreative Raum für jede einzelne Gemeinde, auch im ländlichen Raum, damit etwas völlig Eigenes anzufangen, dass die Möglichkeit besteht. Dass man also nicht sagt, ihr bekommt Geld nur dann, wenn sich eine Fabrik ansiedelt. Oder wenn sich Intel ansiedelt, bekommt ihr 10 Milliarden. Aber wenn sich Intel nicht ansiedelt, dann bekommt ihr nichts.
Was sollten diese lokalen Akteure dann mit dem Geld tun?
Sehr unterschiedlich. Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass es was mit Tourismus zu tun hat. Es kann sein, dass es was mit völlig anderen erneuerbaren Energien. Da ist tatsächlich ein komparativer Vorteil von ländlichen Regionen. Also Windmühlen können sie nicht in die Stadt stellen. Da hat ja auch zum Beispiel Sachsen-Anhalt ein Gesetz verabschiedet, das gesagt, dass also die Gemeinde, die also jetzt da Bereiche freigibt für erneuerbare Energien, ob das jetzt Windmühlen sind oder Solarzellen, dass die selbst dann in ihren Energiekosten die Einwohner der Gemeinde davon profitieren, das ist so, dass es Anreize gibt, das zu tun. Da gibt es schon viele Potenziale, aber wir sollten uns nicht einbilden in Berlin, dass wir irgendwie wissen, was für jede einzelne Gemeinde das Risiko ist.
Ist Deutschland gut sortiert, was Forschung, was Entwicklung, was innovative Branchen angeht, zumindest in diesen urbanen Räumen?
Ich meine, ich glaube, dass wir allgemein zu wenig ausgeben für Bildung. Das bezieht auf alle Niveau, also alle Ebenen, also vom Kindergarten bis hin zu den Hochschulen oder außeruniversitären Einrichtungen geben wir relativ gesehen zu wenig für Bildung aus, einfach deshalb, weil es tatsächlich unsere einzige Ressource ist. Wir haben keinen besonderen Vorteil, was erneuerbare Energien angeht. Wir haben keine niedrigen Arbeitskosten, wir haben keine Rohstoffe, wir haben all das nicht. Das heißt, unser Vorteil muss sich daraus ergeben, dass wir schlauer sind als andere Leute. Und das erreichen wir nur dann, indem wir in Bildung investieren. Und ich finde schon, dass Hochschulen deutlich besser finanziell aufgestellt werden sollten, dass Länder da deutlich mehr investieren sollten, auch übrigens vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Weil wie wollen Sie denn junge, gut ausgebildete Leute nach Sachsen-Anhalt oder überhaupt nach Deutschland holen, wenn nicht über Hochschulen, darüber, dass sie hier studieren wollen, hier promovieren wollen, hier wissenschaftlich arbeiten wollen. Und das geht eben nur, indem wir mehr Geld in die Hochschulen stecken. Es löst also zwei Probleme. Also es löst einmal diese Möglichkeit zu Neugründungen, Neuentwicklungen von Unternehmen, aber eben auch die demografische Situation zu verbessern, weil nur so kriegen wir am Ende junge Leute nach Deutschland und in Regionen wie Sachsen-Anhalt oder was auch immer sie wollen, Mecklenburg-Vorpommern.
Und Sie würden sagen, Forschungsexzellenz ist in Deutschland tatsächlich eine Frage von Geld?
Wir müssen sparen. Genau zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich jetzt wirklich gute Chancen hätten, gerade aus den USA, Top-Leute abzuwerben, haben wir nicht das Geld, um das zu tun. Und das ist in meinen Augen ein strategischer Fehler. Also jetzt sollten wir genau versuchen, das Geld den Hochschulen und den Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.
Herr Grob, danke schön.
Sehr gerne.
Ich bin mal gespannt, wie viele dann am Ende in Forschung und Entwicklung arbeiten werden und wie viele Arbeitsplätze dann da wirklich neu entstehen und auch belastbar sind. Das werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt sicher vertiefen. Ihnen und euch allen herzlichen Dank auch fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, eure Ursula Weidenfeld.